Wie komme ich dazu, heute diese Predigt zu halten? Ich muss dazu sagen, ich bin seit Anfang, oder Anfang nicht, seit einiger Zeit dabei, einfach gedacht, ich lese jetzt wieder mal die Bibel vom 1. Mose jetzt einfach mal durch. Und in letzter Zeit bin ich gerade dabei, einfach den Exodus, den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten so zu lesen, was auf der einen Seite sehr faszinierend ist, aber auf der anderen Seite, wo ich mir manches Mal denke, einmal, was haben wir für einen unglaublich großen Gott, dass der auf so eine Art und Weise, also so eine Geduld mit diesem, ich weiß jetzt nicht, die Bibel sagt an manchen Stellen halsstarrigen Volk oder einfach stur, abtrünnig, keine Ahnung, ungehorsam, ich weiß nicht, was für Tribute oder was für Worte man da finden kann, was eigentlich das Volk Israel so irgendwo beschreiben kann. Aber was mir einfach so aufgefallen ist, ja, Gott ist unglaublich großartig, er ist unglaublich geduldig. Und jetzt einmal eine Frage, also ihr könnt es vielleicht eher, also ihr könnt mir auch korrigieren, wenn ich jetzt so falsch liege, also weil ihr wart schon mal in Israel, wenn ich es jetzt richtig weiß, ne? Ich war noch nicht dort und für mich war immer, wenn es geheißen hat, Wüstenwanderung, dann habe ich mir immer die Sahara vorgestellt. Sand überall, in rauen Mengen, was weiß ich, und ewige Weiden, keine Ahnung. So, und ich musste mir jetzt doch irgendwie ins Bessere belehren lassen. Und ich habe jetzt einfach gedacht, ich nehme mal ein paar Bilder, die das unter Umständen so ein klein wenig auch verdeutlichen können. So, geht's jetzt? Genau. Also, es ist ja nicht eine normale Wüste, sondern eher eine Steinwüste. Und ich dachte mal, als ich mir die Bilder gestern so im Internet so angeschaut habe, dann denke ich mir, meine Güte, und da mussten die mit einem ungefähr 2 bis 3 Millionen Volk, das sind ja nicht nur ein paar Hanseler gewesen, sondern es wird davon gesprochen, es sind 600 Männer gewesen, die ausgezogen sind. Das heißt, jetzt kannst du davon ausgehen, dass jeder noch eine Frau hatte und jeder noch mindestens 1 bis 2 oder mehr Kinder. Und dann kommst du locker auf ein paar Millionen. Ja? Ganz schnell. So, und dann durch solche Gegenden. Ich habe das jetzt bewusst ausgewählt, weil ich dachte, wenn mir das schon so, ich da ein bisschen erstaunter vorgestanden bin, geht es euch vielleicht ähnlich. Solche ähnlichen Landschaften, schaut ja so schmale Täler zwischendrin. Ob Gott jetzt die genau dadurch geführt hat, weiß ich nicht. Aber es gibt uns ein klein wenig einen Eindruck, was das für eine Gegend war. Wie, ich sage ich jetzt einmal, unwegsam, schwierig. Ich möchte was sagen, also gruselig, es war mit so einem riesengroßen Volk, ja, solche Strecken zurückzulegen. Und dann irgendwann haben sie sich versammelt. Und ich habe mein Thema heute ganz bewusst gewählt, Wasser in der Wüste. Das Volk Israel ist durch die Wüste gezogen. Eins der aller wichtigsten Elemente, die ein Mensch überhaupt braucht, ist Wasser. Wir können ohne Nahrung eine gewisse Zeit auskommen. Matthias macht vielleicht ein wenig eher schlapp. Bei mir kann es vielleicht ein paar Tage länger dauern. Aber ja, also Nahrung können wir eine gewisse Zeit lang. Ja, Jesus heißt es, er war 40 Tage in der Wüste. Das heißt, er hat ohne Nahrung 40 Tage ausgehalten. Das heißt, ohne Nahrung, aber ohne Wasser. Es ist einfach schwierig. Aber ich möchte jetzt nicht da anfangen, sondern weiter vorne. Und zwar ging es in Ägypten los. Ich will jetzt mit der Berufung von Mose beginnen. Die kennen wir, denke ich, größtenteils. Aber er hatte den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und dann war das Erste, dass eben er den Pharao dazu bringen soll, in Form von Plagen, ihn aus dem Land auf Deutsch gesagt am Ende rauszujagen. Die erste Plage, ich will jetzt auch nicht auf jede einzelne eingehen, würde auch den Rahmen sprengen. Das Erste war, dass das Wasser zu Blut wurde. Das stank und war ungenießbar. Und das Ganze ging 3 Tage. Und man weiß, du kannst 3 Tage ohne Wasser überleben und dann wird es kritisch. Die zweite Plage waren Frösche. Frösche, ja, ich meine, so sind es vielleicht ganz niedliche Tiere in der Natur, aber wenn ich auf meinem Küchentisch einen Frosch rumhüpfen sehe, in meinem Bett, wenn ich mich ins Bett lege, Frösche rumhüpfen, ich, egal wo ich hindrehe, aufpassen muss, dass ich nicht auf irgend so ein Tier drauftritt, oder dann am Schluss sogar noch in meinem Kochtopf irgendeinen find, der sich dort rein verirrt hat, dann wird es schon ein bisschen eklig, sage ich jetzt mal, und sehr unangenehm. Und das war dann auch, und da habe ich dann auch, als ich den Text gelesen habe, gemerkt, als diese Frösche da waren, da hat der Pfarrer auch ganz, ganz schnell reagiert und hat gesagt, du schau, dass diese Frösche verschwinden. Ja? Und Mose hat dann zu Gott gebetet und Gott hat diese Frösche, dann, die sind alle nacheinander gestorben. Und dann, gut, dann haben die auf irgendeinen Haufen gelegt und dann hat das ganze Land nach diesen Fröschen, nach den verwesten Fröschen gestunken. Dann kam die Plage der Mücken. Also ganz normale, ja, Stubenfliegen oder wie man das so sagt. Also Mücken. Und das aber in einer so unglaublichen Zahl, dass, ich weiß nicht, ob ihr das, kennt ihr das? Wenn euch eine ganze Zeit so eine Mücke um die Nase rumfliegt und dann krabbelt die hier, krabbelt da, krabbelt dort. Das ist sowas, da kannst du narrisch werden. Ja? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war nicht nur eine, das war nicht nur zwei, das waren nicht nur 10, sondern das waren Hunderttausende, Millionen. Und in einer Wohnung hast du gefühlt Hunderttausende von solchen Mücken gehabt und du konntest dich gar nicht wehren. So, also das war für die auch fürchterlich. Und dann kamen die Stechfliegen. Kennen wir alles. Wenn dich so ein Ding sticht und es juckt wie die Seuche, es ist einfach übel. Interessant ist es jetzt an dieser Stelle, dass hier steht, außer in Gosen. Was heißt das? Das war nicht, also in Gosen, da hat das Volk Israel hauptsächlich gelebt und gewohnt. Das heißt, Gott hat diese Plage dem Volk Israel ferngehalten. Das nächste war eine Viehpest. Die Viecher, die sind alle nacheinander gestorben. Die sind, ja, einfach umgefallen, tot. Interessanterweise auch, außer beim Volk Israel. Dann ging es mit den Geschwüren weiter. Die hatten alle, wie sagt man so, Beulenkrankheit. Ja, überall Beulen. Auch überall, nur nicht in Gosen, also wo das Volk Israel lebte. Und zu allem Übel kam dann noch riesengroße Hagel. Und das sind nicht einfach nur kleine Kugeln, sondern das müssen wahrscheinlich so, was weiß ich, so Tennisbälle-Art, also in der Größe von Tennisbällen oder größer gewesen sein, weil die Leute, wenn die draußen gelaufen sind, die wurden von diesen Dingern erschlagen. Wo war es nicht? Brauchen wir jetzt gar nicht. Genauso, in Großen waren auch keine. Dann kam eine riesengroße Finsternis. War ebenso überall, nur nicht in dem Gebiet, wo die Israeliten gewohnt haben. Und all diese Plagen haben alles in irgendeiner Form mit kulturellen Hintergründen, mit Gottheiten der Ägypter zu tun. Das heißt, Gott hat im Grunde nochmal nebenbei noch symbolisiert und klar gemacht, Leute, ich bin größer als eure Götzen, ich bin größer als alles, was ihr verehrt. Und zum Schluss, das kennen wir, denke ich, alle, ja, die Tötung der Erstgeburt. Und das war dann einfach der Auslöser, dass die gesagt haben, und jetzt schaut, dass er abhaut, schaut, dass er aus unserem Land rauskommt. Die haben dann noch Schätze eingesammelt, Gold, keine Ahnung, Silber, Kleidung, Stoffe, ich weiß gar nicht, was das Volk Israel alles von den Ägyptern noch gekriegt hat. Auf jeden Fall waren die nach der Tötung von der Erstgeburt, waren die froh, gesagt, wenn wir die jetzt endlich los haben. Aber wieso kommen mag, die sind losmarschiert. So, und jetzt gehen wir einfach mal zum nächsten. Das ist jetzt zwar, wollte ich jetzt zwar nicht so haben, aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die sind hier ungefähr, warte mal, da oben ist Gosen, dann sind die hier runter Und dann quasi hier übers Rote Meer. Gott hätte die genauso diese normale Handelsroute leiten können. Steht auch drin, dass er das so machen hätte können. Aber er hat das Volk Israel hier unten über das Rote Meer geleitet, um sie dann durch diese Wüste Sinai, zu führen. Und dadurch, dass die ja keine Orientierung jetzt in dem Sinn hatten, waren die darauf angewiesen, dass Gott sie führt. Aber es hat ja einen Sinn und den Sinn erläutert Gott dann auch. Denn es könnte ja sein, dass wenn Gott sie auf den normalen Weg führt und es passiert, dass sie wenig Wasser haben, dass die sagen, okay, wie sie es ja dann auch gesagt haben, ja, das ist schrecklich, dass du uns aus Ägypten rausgeführt hast. Wir wollen wieder zurück zu den Fleischtöpfen nach Ägypten. So, dann wäre das einfach gewesen. Ich sagte, okay, eigentlich sind wir immer relativ gerade gelaufen. Das heißt, wir laufen den Weg wieder zurück und dann sind wir wieder in Ägypten und dann ist alles wieder schick. Und um einfach dem, also auch allein von der Psychologie hervorzubauen, hat Gott einfach diesen Weg gewählt, sie durchs Rote Meer zu führen. Aber ich glaube nicht allein, dass Gott einfach Psychologe ist und natürlich ist er Psychologe, der kennt unsere Psyche, er weiß, wie wir ticken. Aber was jetzt einfach für mich interessant ist, Gott führte sie jetzt nicht darum, sondern einfach hier unten übers Rote Meer. Und da fängt dann an sich das nächste Wunder, eigentlich das 11. Wunder. Vielleicht sind dazwischendrin noch mehr Wunder passiert, das kann ich jetzt nicht sagen, aber von der Ablauf, von dem, was im 2. Mose steht, ist es im Grunde genommen das 11. Wunder, das Gott dort getan hat. Und er hat dort auf eine unglaublich spektakuläre Art und Weise einfach das Volk Israel durch ein Hindernis geführt, was völlig absurd war. Der Pharao hat sich natürlich überlegt, aha, ja, ey, bin ich doof? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt schicke ich die weg. Wo sind meine ganzen Sklaven? Ich kriege meine Arbeit nicht geregelt. Also, jetzt hole ich die mir wieder zurück. Und dann ist er mit seinem ganzen Heer hinterhergejagt und wollte die wieder einholen. Die Volk ist Israel. Die Israeliten, die standen vor dem Roten Meer. Hinter ihnen der Pharao, vor ihnen das Meer, wo sie nicht durch konnten. Ja, vielleicht nicht einmal rüber schwimmen, glaube ich, hätte man da können. So, was machst du jetzt? So, und Gott hat einfach da, das hatte er auch vorher schon geplant, hat er einen Ausweg geschaffen. Er hat einen Wind kommen lassen, der ging die ganze Nacht und dann war das also trocken. Das heißt, wie auf einer Straße im Grunde genommen, rechts und links, wie so eine Mauer, das Meer und in der Mitte konnten die trockenen Fußes durchlaufen. Und er hat dann, und das haben wir auf dem einen Bild vorhin schon gesehen, tagsüber sind sie mit einer Wolkensäule vorweggegangen und nachts mit einer Feuersäule. Und da ist er dann hergegangen und hat dann diese Feuersäule hinter das Volk Israel gestellt, zwischen den Pharao und das Volk Israel, sodass der Pharao einfach sich nicht getraut hat, dort die anzugreifen, aber sie einfach auch ein gewisses Gefühl, ja, der Sicherheit hatten. Und trotz allem, ja gut, wenn du weißt, so ein riesengroßes Heer steht hinter dir, die sind kampferprobt, die marschieren da durch und dann ist es innerhalb von, keine Ahnung wie lang, wären die erledigt gewesen. Die Angst war natürlich trotzdem noch da. Und diese Frage, ja, was passiert jetzt? Und dann hat Gott einfach dieses Meer geteilt, in der Mitte durch. Und die konnten trockenen Fußes gehen. Und das Phänomenale ist, die sind natürlich so doof und folgen denen hinterher. Und was passiert? Dann bricht das ganze Meer über die zusammen und dann gehen die alle nacheinander unter. Und ich finde es einfach so gewaltig, was Gott da getan hat. Das nächste ist, sie kommen dann an eine Quelle, also Wasser, ja, bitter. Und was machen die, anstatt dass sie sich bewusst machen? Wir haben Gott als Zeichen, die Feuersäule, die ist ja ständig da, oder Wolkensäule, je nachdem. Die haben erlebt, durchs Rote Meer zu gehen. Sie haben diese 10 Wunder in Ägypten erlebt, die völlig übernatürlich waren. Und es auch völlig übernatürlich war, dass die in Ägypten diese Plagen waren und in größtenteils nicht. Das haben die alles erlebt. Das haben die alles im Grunde genommen vor ihrem geistigen Auge gehabt. Und jetzt kommt ein kleines Problem. Und was machen sie? Anstatt dass sie einfach sagen, alle auf die Knie gehen und sagen, Vater, du hast uns in diese Situation gebracht. Jetzt gib uns doch einfach das Wasser, was wir brauchen, um überleben zu können. Was machen sie? Sie rennen, sie schicken ihre Fürsten zum Mose und klagen ihn an und sagen, ja, Gott hat uns aus Ägypten geführt. Und ja, wie schrecklich ist denn das? Und jetzt soll man in der Wüste sterben. Und also der Spruch, der wiederholt sich während der 5 Bücher Mose immer wieder. Ja, was macht Mose? Er geht zu Gott, bittet. Und was macht Gott? Ja, schmeißt ein Stück Holz in dieses Wasser und dann wird es wieder süß, also trinkbar. Ja, er hat nicht einmal darauf reagiert und gesagt, ja, begreift es gar nicht. Nee. Das nächste Problem taucht auf, sie hatten Hunger. Wie gesagt, ohne Essen, also ohne Trinken kommt man nicht so lang aus. Hunger hält man vielleicht ein wenig länger aus. Aber anscheinend war das jetzt doch ein bisschen mehr. Vorräte waren wahrscheinlich größtenteils auch schon mehr oder weniger aufgebraucht. Also, was machen sie? Wir haben Hunger. Und anstatt einfach zuversichtlich zu sein, gehen sie wieder hin und murren. Also dieses Wort murren, das kommt ständig während den 5 Bücher Mose vor. Und wieder, ja, wir haben Hunger und ja, in Ägypten hatten wir eben, es waren wir an den Fleischtöpfen gesessen, hatten Fisch, keine Ahnung was alles. So, und jetzt hier müssen wir verhungern. Was macht Gott? Er schickt erstmal Wachteln, dass die, wie gesagt, Fleisch, er reagiert sogar drauf, gibt ihnen Fleisch und er gibt ihnen dann Manna. Und was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dieses Manna hatten die 6-mal die Woche. Die hatten jeden Tag, wenn die rausgegangen sind aus dem Lager und dieses Manna aufgesammelt haben, haben die vor Augen gehabt, dass Gott hier ein Wunder getan hat. Es ist ein Wunder, dass dieses Manna existiert. Es gab halt dann ein paar ganz Schlaue, die meinten, die müssen sich nicht an Gottes Anweisung handeln. So gibt es aber unter uns auch. Ne? Also ich bin manches Mal auch so, gebe ich ehrlich zu. Die haben gedacht, ach, Gott sagte ja, ich hab jetzt keinen Bock rauszugehen. Ich hebe jetzt von heute noch was für morgen auf. Und dann habe ich morgen auch nochmal was. Ich muss aber dann rausgehen und nochmal neu sammeln. Was war? Was Gott auch vorhergesagt hat, das Zeug hat angefangen zu stinken, zu gammeln, Würmer waren drin. So, das hat Gott schon, haben sie Gott schon geärgert. Dann haben ein paar gedacht, naja, komm, als dann Gott gesagt hat, ja, am Samstag, also am 6. Tag, sammelt er bitte für 2 Tage. Ja, was haben die gemacht? Obwohl Gott gesagt hat, am 7. Tag wird es nichts geben, sind sie trotzdem rausgegangen, weil sie dachten, ja, es gibt trotzdem was. Gab es auch nichts. Es gibt immer ein paar Schlaue, die meinen, sie müssen genau das Gegenteil tun von dem, was Gott eigentlich sagt. Aber was ich sehr bemerkenswert finde, sie hatten eigentlich immer 2 Wunder ständig vor Augen. Einmal das Manna, jeden Früh bis auf dem 7. Tag. Und die Wolken und Feuersäule. Die hatten die jeden Tag vor Augen. Und trotz allem, es kommt ein Problem und schon, oh, wie schrecklich, und Gott will uns auf Deutsch gesagt, umbringen. So. Und dann kommt eine Stelle, und das ist, da dreht sich jetzt auch hauptsächlich mein Predigt um. Die Präsentation wird dann auch aus sein. Aber das ist jetzt einfach mal so zum Hintergrund. Genau. Ich werde jetzt erstmal den Abschnitt lesen. Und zwar steht er im 2. Mose 1, 1-7. Da heißt es, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zu trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was stellt ihr den Herrn auf die Probe? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete zu Mose: Geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, auch deinen Stab. Mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm ihn, deine Hand, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dort dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ist schon heftig, was da das Volk Israel einfach auch macht, beziehungsweise Gott vorwirft. Eins wollte ich jetzt kurz noch erwähnen, und zwar sind die im Grunde nochmal, wenn man es jetzt betrachtet, die sind von hier weggezogen durchs Rote Meer und dann quasi hier runter, und da, warte mal, Refitim, wo ist das jetzt? Da unten, hier, da, und an dem Platz befinden sie sich, als es also um diesen Bibeltext geht. Ja? So, und da möchte ich jetzt noch etwas genauer drauf eingehen. Ich habe mich während, also wo ich das vorbereite, mich gefragt, ja, was hat eigentlich eine Wüste so für Eigenschaften? Gut, ich meine, dass die sehr unwegsam war, das sei eines, aber zum einen ist es erst einmal dort unglaublich heiß. Das heißt, man schwitzt. Man ist möglicherweise wilden Tieren ausgesetzt, die ja auch dort irgendwo in der Gegend herumirren. Dann hat man, ja, folgerichtig natürlich, wenn es heiß ist, man schwitzt, man hat natürlich auch entsprechend mehr Durst. Und es ist mühsam voranzukommen. Extrem anstrengend. Und was auch interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Durst hat, wenig getrunken hat, dann schränkt es auch mein Denkvermögen ein. Also ich habe das schon, wenn ich zu wenig getrunken habe, merke ich, dass ich unkonzentriert werde. Und genau den Situationen ist das Volk Israel jetzt in dieser Situation ganz massiv ausgesetzt. Dann möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ist eigentlich dieses Manna? Wenn jemand sich ein bisschen auskennt, wie unser Organismus funktioniert, wir brauchen die unterschiedlichsten Vitamine. Ob das B-Vitamine, C, D, E, K-Vitamin, Magnesium, Zink, verschiedene Mineralien sind, leuchtet allen ein. Ja? Dass unser Körper Antioxidantien braucht, um überhaupt einfach diesen ganzen, ja, sag jetzt mal, Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind, denen unser Körper ausgesetzt ist, überhaupt reagieren zu können. Ja? Ist uns allen bewusst. Und was ich wirklich faszinierend fand, also finde, ist, dass in diesem Manna all diese Stoffe enthalten sind. Habt ihr euch, ich weiß nicht, ob euch das einmal durch den Kopf gegangen ist, oder überhaupt, mir ist es jetzt während der Predigt erst so richtig bewusst geworden, in diesem Manna war alles, was dieser Körper braucht. Was der Körper eines Menschen braucht. Und die haben keine Mangelerscheinungen gehabt. Also zumindest liest man in den gesamten 5 Büchern nicht einmal, dass die an irgendwelchen, was weiß ich, komischen Krankheiten jetzt in dem Sinn gestorben sind. Die gestorben sind in der Wüste, das war Folge des Gerichts, das Gott ausgeübt hat, aber nicht, weil die jetzt ganz schwer krank geworden sind und keine Ahnung was. Also ich fand das hochinteressant. Und das nächste ist, neben all diesen Mineralien brauchen wir gutes, gesundes, gutes Wasser. Das ist das Zweitwichtigste neben den Nährstoffen, die unser Körper benötigt. Und das hat alles Gott dem Volk Israel in der Wüste gegeben. Ist das nicht einfach phänomenal? Und ich möchte es jetzt einfach mal vergleichen. Wir begeben uns auch durch eine Wüstenwanderung. Wir sind auch auf dem Weg durch die Wüste dieses Lebens. Mal schlimmer, mal besser. Und ich möchte es jetzt einfach mal sagen, also nicht buchstäblich, sondern einfach symbolisch. Ja, wo hast du manches Mal einfach das Gefühl zu verdursten? Oder was sind die Folgen? Vielleicht, wenn, also ich denke, die meisten werden es wissen. Was sind die Folgen zum Beispiel von einer Dehydration? Also das heißt Wassermangel im Körper. Dann Schwindelanfälle, ein eingeschränktes Denkvermögen oder sogar Bewusstlosigkeit. Das nächste ist, komischerweise, wenn ich dehydriert bin, dann trinke ich noch viel weniger, obwohl ich es eigentlich brauche. Dann jemand, der hydriert, der muss sich im Grunde genommen dazu zwingen, zu trinken, überwinden und zu sagen, ich habe keinen Durst, ich mag nicht trinken, aber ich muss trinken und müsste sich dazu zwingen. Wo hast du, wo habe ich, ja, wo haben wir in unserem Leben solche Durststrecken? Oder man könnte es auch sagen, Krisen. Und was tust du, wenn diese Durststrecke auf dich zukommt, um diese Durststrecke zu überwinden? Was, also was normalerweise passiert, wenn wir uns in so einer Krise befinden, oder ich möchte jetzt einfach mal das so umschreiben, in einer sogenannten geistlichen Dehydration, wir vernachlässigen das Bibelstudium, ganz oft. Wir vernachlässigen den Besuch der Gemeinde, der Gemeinschaft. Wir versuchen es, selbst irgendwie uns zu helfen, schaffen es aber oft gar nicht. Dann stehen wir in der Gefahr, also die Folge daraus, all diese Punkte, die da kommen, einfach alles hinzuschmeißen. Und so wie jemand, zum Beispiel wenn er dehydriert ist, sich wirklich dazu zwingen muss, aufraffen muss, seinen inneren Schweinehund überwinden muss, um zu trinken, genauso ist es einfach für uns wichtig, dass wir genau das Gegenteil von dem tun, was ich gerade erwähnt habe. Dass ich dann einfach trotz allem in der Bibel lese, auch wenn ich irgendwo keine Lust habe und ich denke, ach mei, das geht mir jetzt alles auf den Keks, ja, dann, wenn ich jetzt auch sage, okay, komm, ich sollte jetzt ja heute früh in die Gemeinde gehen und dann bleibe ich auch trotzdem daheim, dann sollte ich aber auch, sollte ich genau das tun, nämlich hingehen, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen pflegen, Ermutigung durchs Wort Gottes zu bekommen. Und ihr Lieben, als meine Frau damals gestorben ist, vor über 6 Jahren, es gab Situationen, wo ich echt am liebsten daheim geblieben wäre. Wo ich einfach fix und fertig war. Ja, ich möchte mal fast sagen, eine Krise ist auch eine Form von einer Depression, die man durchmacht. Auch wenn man es jetzt in dem Fall nicht als Depression bezeichnen möchte. Ja? Und ich kann euch sagen, ich habe trotzdem gesagt, nein, es ist für mich wichtig, in die Gemeinde zu gehen. Und ich kann mich an 2 oder 3 Situationen erinnern. Das eine weiß ich ganz genau, da saß ich hinten bei uns, was ich normal nie mache, ich war meistens auch in der Mitte oder weiter vorne gesessen, saß ich so hinten drin und dann hieß es ja Johannes 14, Vers 6. Und denke ich, okay Martin, jetzt kannst du heute zurücklehnen. Auch alles super, kenne ich die Bibelstelle, das ist jetzt für die, die nicht gläubig sind, alles gut. Und dann sitze ich da hinten und am Ende vom Gottesdienst, ich will jetzt nicht alles in Einzelheiten erzählen, am Ende vom Gottesdienst standen bei mir Tränen in den Augen, weil Jesus mein Herz angerührt hat, weil er mich innerlich bewegt hat, obwohl ich keine Lust hatte, obwohl ich eigentlich dachte, naja gut, okay, was passiert jetzt heute? Ja, und genau das ist es, was wir einfach brauchen. Oder wenn ich dran zurückdenke, als ich vor vielen Jahren einfach eine geistliche Krise hatte, das ist jetzt schon fast, ja, ich sag mal 25 bis 30 Jahre liegt es jetzt zurück, ja, wo die Familie in den Urlaub fahren wollte, wir als Familie, und ich dachte, am liebsten bleibe ich daheim, was nutzt es jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Da war ich wirklich kurz davor, wie ich es hier schon geschrieben habe, vorm Absprung. Und ich habe gesagt, nein, aus Liebe zu meiner Familie gehe ich mit denen in diese Familien, auf die Familienfreizeit in Urlaub. Und Gott hat in dieser Woche, in dieser 1,5 Wochen, 2 Wochen, mein Herz angerührt und hat mir neuen Mut gegeben, weiterzumachen. Und die Krise war vorbei. Und diese ganzen Symptome, die habe ich alle erlebt. Keine Bibel gelesen. Ich habe nur dann Bibel gelesen, wenn ich eine Predigt vorbereitet habe. In dieser Zeit, wo ich diese Krise vor 25, 30 Jahren hatte. Ja. Die Gemeinschaft, die habe ich immer gepflegt. Ich bin immer mit der Familie in die Gemeinde gegangen. Das habe ich also nicht unterlassen. Aber Gott kann nur dann korrigieren, wenn ich mich auch an das halte, was er ja einfach für mich vorgesehen hat, was er für mich will. Und wenn ich in, sag mal, durch die Wüste marschiere und so eine Krise, so eine Durststrecke habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich mich an einfach ganz einfache Dinge einfach halt. Ihr Lieben, und ich muss jetzt nicht einmal viele Jahre zurückgehen. Mir ging es vor ein paar Wochen so, dass ich wirklich am liebsten, was meinen Job angeht, wirklich alles hinschmeißen hätte wollen. Und dann habe ich einfach gebetet. Ich bin dann rausgefahren, so einen Gebetsspaziergang gemacht. Also Fahrrad gefahren und habe einfach total gebetet. Danach ging es mir innerlich etwas besser. Und als ich dann die Predigt vom Sonntag dann vorbereitet habe, ich bin dann allein durch die Vorbereitung der Predigt, durch das intensive Beschäftigen mit der Bibel, das hat mich dann so ermutigt, wieder so Auftrieb gegeben. Ja? Und ich denke, genau das ist es. Wenn wir eine Durststrecke in unserem Leben haben, dann ist es umso wichtiger, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, umso wichtiger, dass wir die Gemeinschaft mit anderen, wie jetzt hier, einfach suchen und auch halten und einfach hingehen. Und selbst wenn wir da sitzen und hinterher vielleicht sagen, okay, das hat mir jetzt heute nicht viel gebracht, selbst dann ist es wichtig. Denn Gott hat nur die Möglichkeit, über diese Wege einfach auch wieder in unser Leben und in unser Herz hineinzureden. Weil man einfach auch Ermutigung durch die Geschwister kriegt. Man erinnert sich an die Erfahrungen, die auch andere machen. Man erlebt unter Umständen, wenn der andere weiß, dass ich ein Problem habe, auch Fürbitte. Und das sind alles Faktoren, die sind sehr, sehr wichtig. Oder wie verhältst du dich, wenn du in so eine Situation kommst? Beklagst du dich und jammerst und sagst, ja, mir geht es ja so fürchterlich schlecht und klagst am Schluss, wie es hier das Volk Israel getan hat, klagst am Schluss noch Gott an und sagst, ja Gott, was hast du da jetzt in mein Leben gebracht? Wie schlimm geht es mir? Ach, am liebsten, ja, mache ich einfach mein Ding und lass dich sein und ich mache meine Sache. Oder wie gehst du dann mit der Situation um? Oder dankst du Gott für all das Gute, was er bisher in deinem Leben getan hat? Und ich möchte jetzt sogar mal noch einen Schritt weiter gehen, und das hatte ich an einer anderen Stelle auch schon mal erwähnt. Also dankst du Gott ganz gezielt jetzt auch für diese Situation. Sagst, danke Herr, dass ich jetzt in dieser Situation bin. Und danke, dass du dich in dieser Situation in meinem Leben beweisen willst. Du möchtest mich weiterbringen. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe dir schon mal gesagt, ich habe, glaube ich, sogar mit dem Text schon gepredigt hier. Steht im Psalm 103, Vers 1. Es gibt zwei Möglichkeiten, möchte ich da sagen. Einmal ist es eine Hilfe, wenn ich zum Beispiel sowas Ähnliches wie ein Gebetstagebuch führe. Da sage ich, okay, ich schreibe mir, wenn ich irgendeine Erfahrung, irgendein Erlebnis mit Jesus gemacht habe oder sogar für irgendwas gebetet habe und dann erfahren habe, wie Jesus auf dieses Gebet geantwortet hat, ich schreibe mir das einfach auf, so wie ich es erlebt habe. So, und dann, wenn gerade solche Situationen kommen, wo einfach, sage ich jetzt mal, ich durstig bin, wie die Israeliten, gut, die haben ja Durst gehabt, das stimmt ja. Aber was ich einfach denen vorwerfe, ist, dass sie nicht einfach das, was sie um sie herum gesehen haben, was Gott schon getan hat und was er auch ständig um sie herum tut, einfach völlig ausgeklammert haben, sondern einfach nur das Problem gesehen haben und an Gott angeklagt haben. Und ja, Gott reagiert aber trotzdem drauf. Und das finde ich so großartig an Gott, dass er jetzt trotzdem hilft, trotzdem Wasser gibt. Obwohl sie eigentlich alles andere verdient hätten, als dass er ihnen jetzt wieder hilft. Aber eine Möglichkeit ist einfach, dass ich hergehe und in sowas wie ein Gebetstagebuch führe. Und wenn solche Situationen kommen, einfach nachlese und sage, okay, da hat mir Gott geholfen. Und wenn ich, je mehr ich von diesem lese, dann merkt man auch, wie das eigene Herz berührt. Und man innerlich auch wieder zuversichtlich wird. Mensch, wenn Gott da geholfen hat, wenn Gott da geholfen hat, wenn Gott hier geholfen hat, dann hilft mir in dieser Situation, in der ich momentan stehe, genauso. Oder wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich habe jetzt kein Gebetstagebuch und bist auch fantasielos. Oft ist es ja so, in so einer Situation, dann denkt man nicht an das Gute, was Gott getan hat, sondern man ist auf dieses Problem fixiert, dann schlag einfach diesen Psalm 103 auf. Da kriegst du so viel Munition mitgeliefert, dass du einfach nur noch loben und preisen kannst. Ich möchte es ganz kurz sagen, da heißt es, preise den Herrn meine Seele und all mein Innerstes seinen heiligen Namen. Ja, wofür denn? Und da heißt es, preis den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten. Und dann fängt er an, dann zählt er auf, der da vergibt alle deine Sünden und heilt all deine Krankheiten. Ja, das ist der erste Punkt. Ja, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Er hat die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Dann, der dein Leben erlöst aus der Grube und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Jeder von uns hat die Gnade Jesu in seinem Leben erfahren. Oder dein Leben gut, mit Gutem sättigt. Deine Jugend wieder erneuert wie bei einem Adler. Er tut uns so viel Gutes. Und da kann man sich anfangen zu erinnern, ja, wo hat Gott in meinem Leben Gutes getan? Ne? Dann, er verschafft Gerechtigkeit und Recht all denen, die bedrückt werden. Ja, er tat seine Wege kund dem Mose, das sind wir jetzt heute bei der heutigen Predigt, und den Söhnen Israels. Dann erinnere ich, Mensch, vielleicht erinnert ihr euch dann an diese Predigt und sagt, Mensch, Martin hat doch davon geredet, die 10 Plagen, Wüsten, also Durchquerung des Roten Meers, dann das Wasser verwandeln von sauer in süß, dann den Felsenschlag. Was hat Gott da alles getan? Und wenn man sich das dann alles bewusst macht, dann, das sind alles so positive Dinge, die einem dann auch wieder neuen Mut geben können. Ja? Dann barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wenn ich mir dann bewusst mache, ja, Gott ist so barmherzig gewesen, er hat mich, einen elenden Sünder, errettet und zum neues Leben gegeben. Er hat mich nicht, auf Deutsch gesagt, in die Hölle gehen lassen, sondern er hat mich errettet. Und so kann man diesen ganzen Text durchgehen und stellt fest, wow, was habe ich für einen gewaltigen, was habe ich für einen großen Gott. Und plötzlich ist das Problem, die Krise, die da war, die so riesig aufgetürmt wird wie ein Berg, den ich nicht überbrücken kann. Plötzlich ist die Krise winzig klein, weil Gott so groß wurde. Und genau das ist es, was Gott möchte. Er möchte uns ermutigen, er möchte uns voranbringen, er möchte uns einfach weiterbringen und möchte, dass unser Leben ja einfach fußt auf seinem Fundament. Und was ich, die meisten vermuten jetzt wahrscheinlich bei diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, nicht einmal irgendeine Parallele zum Neuen Testament, aber die gibt's. Und zwar heißt es hier, ich finde es so gewaltig, im 1. Korinther 10, Vers 4, da heißt es, und alle, ich fange aber weiter vorne an, ich fange einfach Vers 1 und dann bis Vers 4. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen. So, und alle denselben geistlichen Trank tranken. So, denn dann heißt es, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Felsen aber war Christus. Was war das? Sie hatten, wenn man so sagen will, lebendiges Wasser bekommen. Jesus als der Felsen war damals bei dem Volk Israel schon da. Und Jesus, er war dieser Felsen, von dem sie dieses gute Wasser bekommen haben. Und wenn man jetzt so dann den weiteren Abschnitt im 2. Mose liest, dann kommen dann die ganzen, da geht es dann um die Opfer, da geht es dann um die Bau von der Stiftshütte und was weiß ich. Ich gehe davon aus, das ist jetzt meine Vermutung, dass die eine sehr lange Zeit an dem Platz dann auch gelagert haben. Ja? So, aber was haben die in dieser Zeit gehabt? Sie haben dieses Wasser des Lebens im Grunde genommen, dieses Wasser aus dem Felsen, der Jesus darstellt, haben die in dieser Zeit getrunken. Das beste Wasser, das man je haben kann. So gutes Wasser haben wir nicht einmal. Ja? Obwohl wir in Deutschland noch ein relativ gutes Wasser haben. Ja? Abgesehen von den Schwebteilen und so weiter, die da drin sind. Aber ist egal. Jesus war auch damals da. Und er hat sie in der Wüste mit Wasser versorgt. Er hat dafür gesorgt, dass sie nicht dehydriert sind. Er hat dafür gesorgt, dass sie einfach genau das haben, was sie brauchen. Und genauso geht es uns, wenn wir durch diese Wüste dieses Lebens gehen und geistlich Durst haben. Er gibt uns dieses Wasser, was wir brauchen. Und lasst uns doch einfach auf Jesus vertrauen. Und das, was er in seinem Wort von uns möchte, dass wir einmal einfach in seinem, dass wir uns mit ihm, mit seinem Wort beschäftigen, dass wir die Gemeinschaft der anderen Geschwister suchen und einfach mit ihm dann vorangehen und sagen, jawohl, Herr, und wirklich auf ihn gucken. Ich habe einmal so ein, wie sagt man, ein Slogan, ja, so weitergegeben, 10 Blicke auf mich, ein Blick auf mich, 10 Blicke auf Jesus. Wenn ich auf meine Probleme sehe, auf meine Krisen, ja, dann ist es ein Ding. Aber wenn ich anfange und, sag mal, Blick, also 10 ermutigende Dinge, die ich im Wort Gottes finde, aus eigener Erfahrung weitergeben kann, dann ändert sich die Blickrichtung. Und dann ist das Problem, das ich habe, deutlich kleiner als das Gute, was ich von Gott empfangen kann. Lass uns da einfach ja, mit Jesus vorangehen, auf ihn schauen und nicht auf unsere Probleme, auf unsere Krisen. Und ich habe auch diese ganzen Krisen, ich habe mehrere gehabt, das waren nicht nur die paar, was ich jetzt mal erzählt habe. Ich habe die nur in Verbindung, im Vertrauen auf dieses Wort. Und durch die Gemeinschaft habe ich all diese Probleme, diese Krisen überwinden können. Ich bin Gott so dankbar, einfach für seine Fürsorge, die er über Geschwister, über sein Wort, auch mir gegenüber unter Beweis gestellt hat. Lass uns miteinander beten. Lieber Jesus, wir freuen uns darüber, dass wir in dir einen ja, so großartigen Gott haben. Wir freuen uns darüber, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du ein Gott bist, der uns lebendiges Wasser geben will. Du möchtest, dass wir mit dir mutig vorangehen. Du möchtest, dass wir ja einfach auf dich vertrauen, dass wir ja unser Leben auf dich, diesen lebendigen Gott, ausrichten. Ja, und ich freue mich darüber, dass wir ja dich haben, der es gut mit uns meint. Und Herr, wir beten einfach darum, dass du uns auch hilfst, gerade dann, wenn wir in einer schwierigen Situation, in Krisen stecken, dass wir unseren Blick auf dich richten und nicht auf uns selbst. Dass wir es lernen, ja auch aus der richtigen Perspektive, ja, unser Leben unter deine Autorität zu stellen und erfahren, wie großartig du eine Lösung schenkst. Du bist gut und wir wollen dich anbeten. Amen.